SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit einem Musikporträt. Er liebte seine Blumen, er hatte Sinn für Humor und war einer der einflussreichsten Komponisten seiner Zeit. Ich spreche von Georg Philipp Telemann. Telemann hat über 3500 Werke komponiert, und zwar auf fast allen musikalischen Gebieten. Und trotzdem wurde Telemann nach seinem Tod vor 250 Jahren schnell vergessen. Warum? Im 19. Jahrhundert begann unter dem Mantel von Wissenschaft und Musikkritik eine aggressive Fehde gegen den vermeintlichen Vielschreiber. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hat sich dieser Ruf hartnäckig gehalten. Heute sehen wir Georg Philipp Telemann anders. Im folgenden Musikporträt von Michael Arns zeichnen Musiker und Wissenschaftler ein lebendiges und facettenreiches Bild des feinsinnigen Komponisten.
Wir wissen, dass er Pflanzen gesammelt hat und dass er alle ihm möglichen Kontakte genutzt hat, dieser Leidenschaft auch folgen zu können.
An Johann Friedrich Armand von Offenbach. Euer Wohlgeboren hier in Hamburg aufzuwarten, hat bisher noch nicht eintreffen wollen, so sehr ich es auch gewünscht. Ob die Musik zwar mein Acker und Pflug ist und mir zum Hauptergetzen dienet, so habe ich ihr doch seither ein paar Jahren eine Gefährtin zugesellt, nämlich die Blumenliebe, welche beide wechselsweis mich ihrer Annehmlichkeiten teilhaft machen.
Er hat wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um an Sämereien, um an Knollen, um an exotische Pflanzen heranzukommen.
Ich gestehe demnach meine Unersättlichkeit in Hyazinthen und Tulpen, meinen Geiz nach Ranunkeln und besonders Anemonen und meine Begierde nach den mehresten Zwiebelgewächsen. Ist dero Garten in guten Sorten von dergleichen fruchtbar? Je vous en demande quelques mondes. Und bin mit der größten Hochachtung euer ergebenster Diener Georg Philipp Telemann. Hamburg, 27. August 1742.
Er hat mit vielen seiner Musikerkollegen kommuniziert, hat gesagt, schickt mir doch Pflanzen, seltene Sämereien. Oder ihr kennt doch da diesen Botaniker in Berlin. Ihr seid mit ihm gut bekannt, fragt ihn doch mal, ob der nicht was für mich hat.
Ich glaube, er hat genossen vom Leben.
Dass es eine wahnsinnige Faszination gehabt haben muss bei Telemann und bei Händel, das ist, glaube ich, völlig unbestritten.
Man könnte sich vorstellen, da ist ein älterer Herr mit Allongebrücke, mit Rock und Schnallenschuhen, der da mit Gießkanne und Rechen durch den Garten geht und Unkraut zupft und dergleichen. Also das ist ein Bild, was wahrscheinlich wirklich ganz irrig ist. Denn Telemann war ja nicht irgendwer, der als er den Garten sich anlegte, auf der Höhe seines Ruhms. Er war gerade aus Paris zurückgekehrt. Ja. Ja, mein Name ist Ralf-Jürgen Reibsch. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Telemann, Pflege und Forschung Magdeburg.
Mein Name ist Reinhard Göbel. Ich war 33 Jahre lang der Leiter von Musica Antiqua Köln.
Mein Name ist Hille Perl. Ich bin Gambistin und ich unterrichte an der Hochschule für Künste in Bremen.
Thank you.
Ich bin in Magdeburg anno 1682 geboren. Mein Vater starb, als ich noch nicht das vierte Jahr erreicht hatte. Meine Mutter, Maria, stammte gleichfalls von einem Prediger aus Alvensleben, Haltmeier, her und verblich anno 1710.
Ja, Telemann gehört zu den Komponisten seiner Zeit, die sich erfreulich oft über sich selbst geäußert haben, in Form von Autobiografien.
Meine Schuljahre legte erst in Magdeburg, hiernächst auf dem Zellerfeld zurück.
Bis vor kurzem waren 3 Autobiografien bekannt und inzwischen ist eine weitere gefunden worden, eine autobiografische Skizze. Diese neue Autobiografie, die habe ich gefunden und ich habe den Stapel oder die Blätter genommen und bin zu meinen Kollegen gerannt und habe gesagt, Kinder, guckt mal, das gibt's doch nicht.
Auf dem Zellerfeld erlernete die Grundsätze im Singen in recht weniger Zeit. Hierauf nahm Lektion auf dem Klaviere, welche aber nur 14 Tage fortsetzen konnte. Dieses beides ist alles, was in der Musik durch Anweisung begriffen. Das Übrige tat nachgehends die Natur, Flöte und Violine, so dass ich erstlich Arietten, hernach Motetten, Instrumentalsachen und endlich gar eine Oper zusammensetzte.
Die erste Autobiografie von 1718 ist eine sehr umfangreiche, eine sehr blumige, mit vielen kleinen Gedichten, Sprüchen, Zitaten und dergleichen.
Das Erbe der Musik lässt mich einen Schatz erlangen, den der Diebe Faust nicht stehlen, noch die Flamme fressen kann.
Und mit vielen Hinweisen darauf, wie Telemann gedacht hat.
Ein scherzhafter Charakter, extrem langlebig, wahrscheinlich weil er extrem gute Laune hatte.
Mitten bei diesem hitzigen Fortgange fanden sich Leute, welche meiner Mutter einredeten, es wäre heutzutage ein gefährliches Werk um die Musik. Man könnte sein Brot nicht dabei erwerben. Sie wäre in aller Welt verachtet.
Und da scheint immer wieder heraus eine leichte Ironie, ein Witz, die Freude daran, mit Worten zu spielen.
Indessen wirkten solche Vorstellungen so viel, dass mir meine Instrumenta und mit ihnen mein halbes Leben genommen, auch nachdrücklich untersagt wurde, keine Note mehr zu schreiben. Aber mein Feuer verleitete mich zu einem unschuldigen Ungehorsam, so dass ich manche Nacht, weil ich am Tage nicht dürfte, mit der Feder in der Hand und manche Stunde an einem einsamen Orte mit geborgten Instrumenten zubrachte.
Ich bin Stefan May, ich bin langjähriger Konzertmeister und Mitbegründer der Akademie für Alte Musik in Berlin.
Also er teilt, glaube ich, diese Eigenart, dass es keine Ohrwürmer von ihm gibt, auch mit anderen Komponisten. Ne?
Das ist genau auch ein Gedanke, der mir schon eine ganze Weile lang unter der Fontanelle schwirrt. Es gibt von den Großen, Händel Halleluja, Bach Er, Mozart Nachtmusik, Beethoven 5. Symphonie, gibt es ein Highlight, was sozusagen Volkseigentum ist. Wenn Sie da irgendjemand fragen, so und so und so, da wissen die Leute so ganz einfach, das kann auch einfach bloß ein Kanalgräber sein, der weiß ungefähr, wo das hingehört. Aber Telemann hat kein Highlight. Gibt's nicht. Es gibt keins. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ich wüsste auch nicht, was ich da singen sollte. Obwohl ich weiß, dass es unglaublich gute Melodien und vor allen Dingen unglaublich gute und scharf gezeichnete Comics, musikalische Comics, also Bilder gibt. Ich kann ihn keins nennen. Also singen.
Warum nicht Telemann? Weiß ich nicht.
Es gibt nach wie vor so einen bürgerlichen Kanon von Meisterwerken. Ne? Und aus diesem Kanon ist Telemann nach wie vor ausgeschlossen.
Irgendwie hat der anders gearbeitet. Ich glaube, der hat überhaupt keine Sentimentalität.
Es ist nicht die Musik, wo man die Augen bei zumacht. Das ist der Bachianer, aber Telemannianer gucken mit offenen Augen in die Welt. Und die interessiert das gar nicht so, irgendwas zu summen oder... Got it?
Ich kann Ihnen aber versichern, dass es Ohrwürmer gibt. Die kriegt man aber nur, wenn man Telemann hört. Und da kann ich nur empfehlen, reinhören, reinhören, reinhören. Und es wird sich was im Ohr festsetzen, garantiert.
Er kann sehr schnell schreiben, da bin ich sicher, aber es ist immer etwas Spezielles, etwas Wunderschönes, etwas auch, was am Ende, wenn man das in einem Konzert gemacht hat, im Kopf bleibt. Ich bin Tom Koopman, Organist, Cembalist, ich bin der musikalische Leiter von das Amsterdam Barockorchester und Chor.
Ja, mein Name ist Wolfgang Hirschmann. Ich bin Professor für historische Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seine Werke gerieten relativ schnell in Vergessenheit. Aber mehr noch wurde er dann im 19. Jahrhundert so als eine negative Kontrastfigur aufgebaut zu Johann Sebastian Bach. Ne?
Also Telemann ist sozusagen das Opfer der Bachpflege geworden.
Im Grunde ist es so eine Diffamierungsstrategie. Ne? Er wurde dann als modischer Vielschreiber, als jemand hingestellt, der sozusagen, ne, wie Philipp Wolfrum, ein Bachforscher, hat sehr drastisch formuliert, ne, der Kompositionen hingeschmiert hat, wie man Stiefel schmiert. Ne? Ich denke, dieses Urteil, das hat sich bis weit ins 20. Jahrhundert reingezogen. Ne?
Ich bin Ute Pöth und ich bin die Redakteurin der Telemann-Ausgabe. Also ich bin zuständig für die Telemann-Edition. Und mein Arbeitsplatz ist in Magdeburg im Telemann-Zentrum. Und das befindet sich im Gesellschaftshaus am Kloster Bergegarten. Genau beziffern kann ich das nicht. Telemann hat nach einer letzten Zählung, die schon ein paar Jahre alt ist, so 3.500, 3.600 Werke komponiert.
Ja, also bei 3.600 Werken ist das auch einfach, immer wieder was Neues zu entdecken, absolut.
Ein gewisses Problem ist auch, dass wir im Grunde noch gar keinen wirklichen Überblick über das gesamte Werk haben. Ne? Also wir haben ja circa 3.500 nachweisbare Werke, erhalten sind über 3.000. Und es kann niemand heutzutage behaupten, dass er da sowas wie einen Überblick hat. Ne? Und insofern sind die Urteile über Telemann, ja, wie soll ich sagen, die ruhen auf einer sehr ausschnittsweisen Kenntnis dieses Werkes.
Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht Gottes seines Christus worden. Das Heil.
Die große Gruppe der Kompositionen für die Kirche. Also das wichtigste Hauptarbeitsgebiet von Telemann, was er auch selbst sagte, die Kirchenmusik, das nimmt sehr viel Raum ein.
Wenn man denkt, dass es 1400 Kantaten gibt, ich glaube, es gibt keiner in der Welt, die je alle 1400 Mal gelesen hat.
Dann haben wir die Opern, da ist sehr viel verloren gegangen.
Er hat natürlich viel am Schreibtisch gesessen und hat unendlich viel gute Musik geschrieben.
Es sind die Instrumentalwerke, verschiedene Gattungen, Konzerti, Ouvertüren, Suiten, Triosonaten, die Solofantasien, die teilweise gedruckt wurden, die also auch erhalten sind. Dann gibt es eine ganz große Gruppe, die Gelegenheitswerke zu Geburtstagen, Wiederkunft der Eisenacher Herrschaft, Kaisertrauermusiken, Trauermusiken zu Bürgermeistern und so in diesem Sinn. Und die geistliche Konzertmusik, die zählt auch mit zur Vokalmusik, ist ja klar. Das sind Oratorien, die vor allen Dingen nach 1750 dann entstanden sind.
Er ist an bestimmten Stellen überschätzt, denn Telemann hat mindestens drei Stile.
Also was Herr Göbel meint, also ich denke, der geht da von der Instrumentalmusik aus. Und das kann man durchaus mal überlegen, welche Stücke man da in welcher Kategorie zuordnet.
Die drei unterschiedlichen Geschmäcker, die Laienbildung auf unterstem Niveau, der getreue Musikmeister, Fantasien für Soloinstrumente, die haben nichts in Virtuosenhand zu suchen. Dann der mittlere Geschmack, so jetzt setzen wir das mal zusammen, was wir so als einzelne Instrumentalisten gemacht haben und kratzen uns mal hier oder pusten uns durch so eine Telemann-Sonate, eine für Viola da Gamba und Blockflöte, die andere für Fagott und Geige, es war für jeden etwas drin. So, und dann für ganz Europa endlich mal ein Druckwerk, wo sie alle sagen, müssen wir unbedingt haben, nämlich die Tafelmusik. Die Tafelmusik. Damit hatte man dann Ouvertüren, Konzerte, Quartette von Telemann, die er sozusagen sonst für die Herzensfreunde gemacht hatte. Und dann eben das Repertoire für die Herzensfreunde, was in Darmstadt oder in Dresden hinter Schloss und Riegel verwahrt wurde, wofür die Fürsten bezahlt haben. Und deshalb sagten sie, es kommt hier nicht raus, das kannst du nicht abschreiben, es bleibt bei uns. Schluss aus.
Telemann ist in erster Linie Kirchenkomponist gewesen. Also das kann man ableiten natürlich an der Fülle der Werke, die überliefert sind. In dieser Werkliste, die wir haben über die Kirchenkantaten, stehen ungefähr 1700 Stück.
Anno 1701 ging nach Leipzig auf die Universität, wo selbst Anno 1702 das Direktorium über die Musik in der neuen Kirche, wobei selbst die Orgel versehen musste, überkam.
Dass Telemann eben aus einer Theologenfamilie stammt, ist zu erwähnen, dringend zu erwähnen, weil es eine Grundhaltung von Telemann eben die zur Kirchenmusik auch ausmachen dürfte. Telemann ist im Prinzip aus der Art geschlagen familiär, es sind alle Pfarrer gewesen, auch sein Bruder ist Pfarrer geworden, nur Telemann ist eben Musiker.
Ich fand bei mir eine größere Lust zur Kirchenarbeit, ließ die Stücke derer neuern deutschen und italienischen Meister mir zur Vorschrift dienen und fand an ihrer erfindungsvollen, singenden und zugleich arbeitsamen Art den angenehmsten Geschmack. Bin auch noch jetzt der Meinung, dass ein junger Mensch besser verfahre, wann er sich mehr in den Sätzen von gedachter Sorte umsieht, als denenjenigen Alten nachzuahmen suchet, die zwar kraus genug kontrapunktieren, aber dabei an Erfindung nackend sind oder 15 bis 20 obligate Stimmen machen, wo aber Diogenes selbst mit seiner Laterne kein Tröpfchen Melodie finden würde.
Die stille Nacht umschloss den Kreis der Erden. Die Nacht, die sonst den müden absadist, wenn sie die täglichen Beschwerden durch angenehme Ruhe, durch angenehme Ruhe versüßt.
Ganz wichtige Station in Leipzig, diese große Erfahrung im Wechsel mit Kuhnau für die Thomaskirche, Kantaten herstellen zu dürfen, anfertigen zu dürfen. Das ist ja ein Auftrag, wenn man so will, also ein Anstellungsverhältnis, so dass er davon auch leben konnte und für die Oper tätig sein zu dürfen. Und dann war Leipzig eine bürgerliche Metropole, also eine Buchstadt, eine Messestadt, eine Weltstadt, in der er wieder mit vielen anderen Kulturen in Berührung kam, aber auch eine geistige Weite kennenlernen durfte. Mein Name ist Carsten Lange, ich bin Leiter des Zentrums für Telemannpflege und Forschung in Magdeburg seit 2003. Ich denke, er war ein sehr offenherziger Mensch, der wusste, was er wollte und der sicherlich auch die Richtung vorgab, aber bei allem so viel hätte nicht erreichen können ohne ein freundliches Grundwesen und eine optimistische Grundhaltung und eine Zugewandtheit dem anderen gegenüber oder auch dem Leben gegenüber.
Der Telemann kommt sehr schnell um die Ecke, ganz am Anfang einer Flötenlaufbahn. Das ist sozusagen Standardrepertoire. Und es gab eben auch die Einspielungen von Franz Brücken. Ich erinnere mich, der getreue Musikmeister, die Sonaten von Telemann. Und da gibt es diese berühmte F-Dur-Sonate, die man heute Altersstufe 2 in Jugendmusiziert sehr oft hört.
Selbstverständlich war Telemann so der erste Barockkomponist, den man auf seiner Flöte pustete, nicht? Also ich habe mal Flöte studiert und von daher waren die Telemann-Sonaten, ich erinnere mich, ich habe eine in F-Dur gespielt, es wird wahrscheinlich 10 Millionen in F-Dur geben.
Ich heiße Dorothee Oberlinger. Ich bin in diesem Jahr Telemann-Botschafterin gemeinsam mit Reinhard Göbel. Ich selbst bin Blockflötistin und Leiterin des Instituts für Alte Musik an der Universität Mozarteum in Salzburg, wo ich auch eine Blockflötenklasse unterrichte. Und ich bin sehr lange schon ein großer Fan der Werke Georg Philipp Telemanns und spiele sie auch regelmäßig in Konzerten.
Ja, mein Name ist Manfred Trojan, ich bin Komponist und ich lebe in Düsseldorf und Paris. Irgendwann hat meine bühnenbildende Frau und kostümbildende Frau ein merkwürdiges Stück in Magdeburg gemacht, das heißt Damon. Und da habe ich dann doch gemerkt, dass der eine ganz ungeheure Fähigkeit hat, mit den Dingen umzugehen, die ihn als Barockkomponisten durchaus über die allgemeine Menge sehr hinausheben.
Die Violine wird nach Orgelart traktiert, die Flöte und Oboe trompetengleich verspüret. Die Gamba schlentert mit, so wie das Besken geht. Nur dass noch hier und da ein Triller drüber steht. Nein, nein, es ist nicht genug, dass nur die Noten klingen, dass du der Regeln Kram zu Markte weißt zu bringen. Gib jedem Instrument das, was es leiden kann. So hat der Spieler Lust. Du hast Vergnügen dran.
einer Stelle sagt er mal, ja, die Flöte, die soll nach Trompetenart traktiert werden. Das finde ich einen interessanten Hinweis, dass also so eine Flauto dolce, also ein eher intimes Instrument, was er manchmal auch sehr still und intim einsetzt, also wie eine Trompete klingen darf. Und tatsächlich, sie darf sehr oft im höchsten Register spielen und strahlt dann über den Orchestersatz hinweg. Und das hat er schon sehr klug angestellt. Und daher, weil er das so gut einsetzt, das Instrument, und das dadurch sehr effektvoll ist, ist Telemann bei den Blockflötisten sehr beliebt. Ich habe jetzt gerade eine Bach-CD aufgenommen. Da habe ich eine Bearbeitung gemacht von dem Cembalo-Konzert in F-Moll. Da gibt es einen wunderbaren, langsamen Satz. Der ist sehr bekannt. Ta, da, da, di, ti, ja, di, 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 ta, ra, da, di. Und von wem stammt dieser Satz? Er stammt von Telemann. Es ist eigentlich ein Flötenkonzert von Telemann.
Lassen Sie doch ein Sonetto von Händel singen, nämlich beispielsweise folgendes. Das ist aus dem zweiten Teil der Tafelmusik. Der Händel hat sich bei Telemann bestens bedient. Johann Sebastian Bach hat zum Beispiel auch Telemannsche Einflüsse verarbeitet. Denn wo immer er hinkam, Johann Sebastian Bach, mit Ausnahme des Cembalo-Konzerts, konnte Telemann sagen, ich bin schon da gewesen. Telemann musste kein musikalisches Opfer und keine Kanons schreiben, weil er wusste, da ist Johann Sebastian Bach für zuständig. Ich kann das zwar auch, aber warum sollte ich?
Konnte das. Der hatte die Technik drauf, aber der wollte natürlich nicht so streng komponieren, wie man im 17. Jahrhundert komponiert hat.
Wissen Sie, wenn Sie das Konzert für 3 Oboen und 3 Violinen hören, dieses Stück für 6 Soprane, ein wunderbares Stück, ich habe es von Kindheit an geliebt, ich war fasziniert davon. Wenn Sie dieses Stück hören und ganz, ganz tief da reinschauen und sich fragen, was könnte Bach davon genommen haben, dann macht es plötzlich bei Ihnen und Sie sagen, oh mein Gott, zwar ganz, ganz weit weg, aber das ist doch das dritte Brandenburgische, was hier präfiguriert ist.
Die barocken Komponisten haben sich damals eher als Werkstatt begriffen. Sie hatten noch nicht diesen Geniebegriff. Also nur ich habe das erfunden und ich bin ein Individuum und niemand darf das nehmen. Ganz im Gegenteil, es war eine Ehre, wenn ein guter Kollege von einem das genommen hat und man hat das auch dann nicht hinterher vermerkt, sondern einfach gemacht.
Kontakte gehabt zu Buch, Druckern, zu Zeitungsmenschen, zu Literaten, zu Theologen. Also die können eigentlich die ganze Geisteswelt der Zeit aufsuchen. Irgendwo gibt es eine Verknüpfung zwischen Telemann und dem.
Das, was wir heute als Netzwerker bezeichnen würden, also er war jemand, der Menschen einbezieht, der Arbeiten verteilen konnte und der offensichtlich sowohl Familie, Freundeskreis, Bekannte in seine Unternehmungen im weitesten Sinne einspannte.
Das, was hier in Sonderheit meine Lust zur Arbeit unterhalten, ist, dass ich viel derer berühmtesten Musikorum von unterschiedlichen Nationen kennenzulernen das Glück gehabt.
Sorau, Jari.
Anno 1704.
Berichtet Telemann selbst, dass er dank des Reichsgrafen Erdmann in den Besitz von französischen Ouvertüren gekommen ist, die der Graf mitgebracht hat von seiner Kavaliersreise, die ihn auch nach Frankreich führte, und plötzlich die moderne französische Musik zur Verfügung hatte als Studienobjekt.
Ich wurde des Lully, Compra und anderer guten Meisterarbeit habhaft und legte mich fast ganz auf derselben Schreibart, so dass ich der Ouvertüren in 2 Jahren bei 200 zusammenbrachte.
Johann Sebastian Bach musste nicht 100 Ouvertüren schreiben, weil er wusste, Telemann tut das jetzt.
Und wird von seinen Zeitgenossen dann auch als derjenige dargestellt, der also dieses Formmodell der Ouvertüren mit den anschließenden Folgesätzen in Deutschland bekannt machte.
Telemanns französischen Musiken sind eigentlich wirklich ganz stark durch seine persönlichen Filter gegangen. Es wurden irgendwie deutsche Bilder.
Entscheidende Reise, die dann in die Standesherrschaft nach Pless führte, von wo aus er Besuche in Krakau unternahm, vermutlich 2-mal.
Ich lernete die polnische und hanakische Musik in ihrer wahren barbarischen Schönheit kennen, in gemeinen Wirtshäusern. Man sollte kaum glauben, was dergleichen Bockpfeifer oder Geiger für wunderbare Einfälle haben, wenn sie, so oft die Tanzenden ruhen, fantasieren. Ein Aufmerkender könnte von ihnen in 8 Tagen Gedanken für ein ganzes Leben erschnappen.
Das Impulshafte dieser Musik, also diese starke Rhythmik, diese Energiegeladenheit, die wird ihn fasziniert haben. Und das ist eben auch wieder bis zum Lebensende zu spüren.
Ich habe nach der Zeit verschiedene große Konzerte und Trii in dieser Art geschrieben, die ich in einen italienischen Rock mit abgewechselten Adagi und Allegri eingekleidet.
Absolut mutig, dass er keine Angst davor hat, diese bäuerliche Volksmusik in das höfische Ouvertürenmodell einzupflegen. Da überschreitet er doch Denkwelten. Das sind doch völlig neue Horizonte, die er da erschließt. Thank you. Frankfurt ist die Lebensstation, in der Telemann dann auch ins Konzertleben vordringt als Veranstalter. Und dann dieser Bereich des Verlages, der in Frankfurt einsetzt, also dass Telemann jetzt auch anfängt, Noten herauszugeben.
Da war ja auch Manager. Wie viel mal in seinem Leben, der einen kompletten Konzertbetrieb für eine große Stadt, sprich Frankfurt oder Hamburg, aufgebaut hat, mit dem ganzen bürokratischen Mist ringsrum. Das ist irgendwie genial.
Wir können dahinter doch erkennen, dass der barocke Telemann eigentlich da zum Aufklärer Telemann wird. Dieses aufklärerische Denken, den Zusammenhängen auf den Grund zu gehen und darüber auch zu schreiben, zu publizieren, das liegt Telemann und das macht Telemann.
Telemann war ein aufgeklärter Aufklärer. Er nahm das Virtuose der Hofkunst, was Bach sicherlich noch sehr für sich beanspruchte, das nahm Telemann für sich gar nicht in Anspruch, sondern er sagte, wisst ihr was, Leute, Musik ist eigentlich von Menschen für Menschen gemacht und ich zeige euch jetzt mal, wie man das übt und wie man das irgendwie zusammenbringt und ich schreibe euch mal ein paar einfache Stücke. Also irgendetwas, was Bach mit der Kneifzange nicht angepackt hätte.
Im Jahr 1721, den 10. Juli, wurde ich in Hamburg zum Direktore des musikalischen Chors und Kantore des Johanni erwählt.
Unermesslich groß ist dann der Schaffensbereich Telemanns in Hamburg, wo er als Musikdirektor der fünf Hauptkirchen wirkt. Hier arbeitet er dann ja praktisch zusätzlich ja auch noch für die Oper und unterhält weiterhin seinen Verlag. Also das Musikleben selbst hat er, glaube ich, dann doch sehr dominant beherrscht. In Hamburg sowieso, aber auch darüber hinaus, sodass an Telemann eigentlich, wenn man Musik machte, kam man im 18. Jahrhundert nichts vorbei.
Er war der deutsche, hoch angesehene Komponist zu Lebzeiten.
Und dann ist faszinierend in seinem Hamburger Wirken, das über 46 Jahre währte, also eine unvorstellbar lange Zeit, dass er immer wieder Wandlungsprozesse mitmachte, dass er immer wieder die Kraft aufbrachte, neue Wege zu beschreiten.
Und da wird man plötzlich mit einem Mann konfrontiert, der auch Telemann heißt, aber scheinbar nicht mehr allzu viel mit dem Komponisten Blockflöten, Triosonaten oder kleinen Kammermusik zu tun hat. Das ist wirklich ein Erlebnis. Seine Oratorien. Ich kenne eigentlich nur die Donnerode aus letzter Phase seines Lebens.
Tolle Musik, großartige Musik.
Und das jüngste Gericht.
Gegen Ende, also mit zunehmendem Alter, wurde er eigentlich immer noch moderner.
Er hat das Glück gehabt, lange zu leben. Und er ist mit den verschiedenen Richtungen und mit der Entwicklung der Musikgeschichte einfach mitgegangen.
Mein Name ist Klaus Mertens, seit vielen Jahren als Bassbariton unterwegs, großer Telemann-Freund.
Mein Name ist René Jacobs. Als Dirigent versuche ich, Telemann zu verteidigen.
Er wurde nicht älter, fester im Denken und im Kopf, sondern er war genauso aufgeschlossen noch im hohen Alter, wie er als junger Mensch immer schon war.
Und Haydn und Mozart sind nicht weit weg. Also das ist, er war nie alt.
Telemann ist ja immer sehr mit der Mode gegangen oder dem Zeitgeist.
Telemann würde heute auch ein Sting-Zöpfchen tragen, während Bach in Schwarz und im wollenen Rock herkam. Und Telemann würde vielleicht auch keine Perücke getragen haben.
Es ist eine große Überraschung. Man reibt sich Aug und Ohr, nachdem der letzte Ton verklungen ist.
Ja, Telemann ist wirklich ein richtig super guter Komponist, der gleichzeitig, glaube ich, im Kopf ein sehr guter Komponist war, aber trotzdem auch immer sehr praxisbezogen. Also immer auf die Idiomatik der Instrumente, für die er komponiert hat, bezogen. Und als das ist er vielleicht auch tatsächlich einzigartig.
Weil so einfach, dass man irgendwo durch diese Einfachkeit durchschauen muss. Und das ist nicht so leicht. Ich bin Sigiswald Kolken. Ich habe in der Zeit, wo ich 28 war, La Petite Bande gegründet, zusammen mit Gustav Leonhardt. Das läuft bis jetzt noch immer weiter. Das ist eigentlich der Hintergrund meines ganzen Lebens. Und wenn etwas sogenannt oberflächlich ist, dann liegt es auch sehr oft daran, wie man spielt.
Und man kann ihn so schlecht spielen, wenn man will. Man kann Telemann so furchtbar kaputt machen. Und das ist viel schwieriger mit Bach.
Vielleicht kann man auch sagen, Bach ist unkaputtbar. Und bei Telemann braucht man meiner Ansicht nach viel mehr Beschäftigung mit der Interpretation und diesen ganzen Parametern der historischen Aufführungspraxis.
Und in der Tat, wenn man sich Aufnahmen aus den 60er Jahren anhört oder aus den 70er Jahren,
wo auf einmal der Musiker sich eigentlich langweilt und dann ja, seinen eigenen Ketchup draufschmiert,
dann verwundert es einen eigentlich nicht, dass Telemann nicht gemocht wurde.
Mein Vater hatte immer die Theorie, dass viel von Telemanns Musik deswegen nicht gut funktioniert oder interessant ist, weil es langweilig gespielt wird.
Unbekannt ist unbeliebt.
Und das war natürlich für mich als Jugendliche ein großer Anspruch, rauszufinden, wie muss man es denn spielen, damit der ganze Esprit zum Tragen kommt.
Telemann fiel so ein bisschen raus, immer so denkend, das kommt mal. Aber das war nicht dringend.
Und kurios, am Anfang der alten Musikbewegung waren eigentlich alle vor allem interessiert in alles, was nicht Bach war und nicht Mozart war. So, das Establishment von der alten Musik hat eigentlich auch etwas Schlechtes erreicht.
Telemann wurde damals doch oft so ein bisschen als ein, ja, es gibt Bach, es gibt Händel und da gibt es auch noch Telemann. Ich bin Berthold Kuyken, spiele hauptsächlich Traversflöte, manchmal Blockflöte. und bin eigentlich sehr glücklich, dass es Komponisten wie Telemann gegeben hat und hoffentlich noch immer gibt. Wenn ich seine Geigenfantasien anschaue, habe ich dasselbe Gefühl. Es ist nicht wie Bachs Soli, die er wahrscheinlich nie gekannt hat. Wo man den Eindruck hat, Bach fängt an und ja, es wird schon irgendwann aufhören, aber es braucht eine Weile und es entrollt sich langsam in Bachs eigenem Tempo und man kann wenig dagegen tun.
Bei Bach ist alles Bach und wenig Gelegenheitsmusik, obwohl vielleicht auch, aber immer mit seiner eigenen Qualität, er konnte es nicht lassen.
Es hat auch nicht die Geschwindigkeit oder die, ich würde fast sagen, den großen Mund, die große Schnauze von Händel, der direkt aufs Ziel geht, der nicht geduldig etwas entrollt, wie Bach. Er sitzt in der Oper und schaut auf die Bühne und sieht den Vorhang hinten auf der Bühne und er sieht die ganze Perspektive und geht in einem Flug durch. Also für mich eine total andere Richtung als Bach mit dem Entrollen ist es bei Händel gerade auf dem Ziel und ohne Umwege, ohne Zögern auch. Und dann Telemann im Vergleich, würde ich sagen, der geht spazieren. Der guckt sich Blumen an, die er gerne hatte. Komponiert wie ein Dominospiel. Es gibt einen Takt und man könnte nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts ein Stück anlegen und dann wieder in andere Richtungen. Es hat oft nicht direkt eine zwingende Logik, aber dafür sehr viel Genuss am Spazieren. Und er trifft mal einen und redet mit denen und er guckt sich immer eine schöne Landschaft an, trinkt mal ein Glas. Und dieses sich langsam entwickelnde, ohne großen Zwang, finde ich bei ihm so lieblich und ja, anziehend eigentlich.
Er hat gespielt mit der Musik. Er hat nicht konstruiert.
Und dann auch zu sehen, wie er in seinen Flötenfantasien zum Beispiel einen ganzen Regenbogen von verschiedenen Affekte und Formprinzipien darstellt. Es gibt nicht zweimal dieselbe Form, es gibt nicht zweimal denselben Affekt. Es ist fast, als ob er einen Katalog zeigt von, guck mal hier Leute, das kann man mit einer einsamen Querflöte machen. Ich kann ihm folgen. Er nimmt mir an die Hand und führt mich durch die Landschaft und ich will nicht widerstreben. Warum soll ich dann sagen, ja, aber du nimmst zwar einen schönen Weg, aber der ist zu lang und ich gehe lieber gerade aufs Ziel oder es ist mir zu lieb oder zu süß oder so. Ich finde, wie mit Menschen. Ja? Wenn ich einem Menschen begegne, möchte ich nicht, dass er ist wie der andere.
Wenn er zu einer großen Fuge anhebt, dass er die zweifellos auch zu Ende bringen könnte, aber dass er sofort so in ein freies Modell übergeht und dass er tatsächlich eine Transparenz haben will und eine Offenheit einfach, dass es Spaß macht zuzuhören, ne? Und auch wenn man mitunter nicht immer erkennt, wo es hingehen soll. Ne?
Aber hat seinen Spaß in sich und eine gewisse Unschuld, die ich sehr lieb finde und die ich sehr gerne habe auch.
Also er macht sich als End-50er auf den Weg nach Paris auf Einladung und fährt dort, wie die Zeitgenossen sagen, nicht hin zum Lernen, sondern zum Lehren. Man hat ihn eingeladen, um Wissen zu vermitteln. Und das, wofür er stand, eben für die Vermischung musikalischer Stile, praktisch für einen sich abzeichnenden, in Anführungsstrichen, europäischen Geschmack.
Also ich denke, eine Telemann-Gesamtausgabe wird es in absehbarer Zeit, zumindest in meiner Lebenszeit, nicht geben.
Sein, es gibt da unglaublich viel noch zu entdecken, gibt unglaublich viel noch aufzuführen.
Ich glaube, keiner wird sich die Mühe nehmen am Moment, um ganze Telemann aufzunehmen. Aber an sich, glaube ich, es würde sich lohnen.
Herr Telemann geht spazieren. Ein Feature von Michael Arns. Mit Originaltönen von Reinhard Göbel, Wolfgang Hirschmann, René Jacobs, Ton Koopmann, Bartold Keuken, Sigiswald Keuken, Carsten Lange, Stefan May, Klaus Mertens, Dorothee Oberlinger, Hille Perl, Ute Pötsch, Ralf-Jürgen Reibsch, Manfred Trojan.
Und mit Texten aus der Feder von Georg Philipp Telemann.
Gesprochen von Bernd Kuschmann. Technische Realisation Werner Jäger und Matthias Fischenich. Regieassistenz Pia Frede. Regie Thomas Werner. Redaktion Andrea Tschunke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.
Noch 3 Zeilen soll ich schreiben. Das ist wenig, doch es sei. Die eingeschlichenen Fehler sind von so schlechter Wichtigkeit, dass man nicht für nötig gefunden, sie hier anzuzeigen, da ein jeder solche von selbst wird finden und ändern können.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.